Ihr hört die Big Fat Meal Session auf der Vision Welle 96,6. Zu Gast heute der Andreas. Andreas, ihr habt jetzt das Projekt Neustart in den Start gebracht. Was steckt da dahinter? Neustart hat ja durchaus eine Dimension, die nicht nur aufs Wohnen abzielt.
Ja, da kann ich vielleicht ein bisschen ausholen. Ich meine, der Ursprung von Neustart war eigentlich, dass ein paar von uns begonnen haben, die Stadt dafür zu kritisieren, dass sie einerseits wohnpolitisch fortschrittliche Positionen vertritt. Also die Stadt Tübingen war eigentlich jetzt immer mit vorne dabei. Andere Wohnformen, andere Eigentumsformen auch ein Stück weit in die Planung, in die Stadtplanung mit aufzunehmen. Aber wenn man jetzt das Ergebnis anguckt, muss man sagen, es hat doch irgendwie wenig geändert im Vergleich zu anderen Städten. Das heißt, der eigentlich progressive Ansatz ist irgendwo ein Stück weit versandet, weil die Marktkräfte halt gewirkt haben. Und wir sagen, das hat zu tun mit Eigentumsfragen. Also unsere These ist, dass gemeinsames Eigentum, also Gemeineigentum, die einzige Möglichkeit ist, beim Wohnen eine Entspannung und eine Reduktion dieser dauernden Mühle aus Kostenerhöhungen, Mieterhöhungen, Mietenwahnsinn daraus zu führen. Und von dem her haben wir die Stadt kritisiert und gesagt, wenn ihr nur Baugruppen und Kleinteiligkeit fördert, dann werdet ihr diesem Kreislauf aufs Kaufen und Verkaufen und Spekulieren ein Stück weit auf höhere Verkaufspreise als die Gestellungspreise, das werdet ihr nicht unterbrechen. Und dieser Prozess hat ja in Tübingen wirklich auch rasend stattgefunden. Und so sind wir draufgekommen, okay, wir versuchen es jetzt einfach mal zu skizzieren und haben dann Leute eingeladen, die in der Schweiz ähnliche Genossenschaftsprojekte gemacht haben, wie wir es jetzt vorhaben. Also Neustart ist auch ein Think Tank von Schweizer Genossenschaftsleuten. Und da sind aus dem Stand 200 Menschen gekommen für eine Veranstaltung, wo wir gedacht haben, da werden wir im kleinen Kreis über Alternativen zur derzeitigen Wohnungspolitik nachdenken. Und daraus ist eine Initiative entstanden und diese Initiative hat eine Genossenschaft gegründet. Und jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir versuchen, das genossenschaftliche Projekt tatsächlich umzusetzen für 350 bis 400 Personen mit einem hohen Anteil an sozial gefördertem Wohnraum. Also 66% des entstehenden Wohnraums wird sozial gefördert sein, 33% frei. Wir wollen eine hohe Diversität der Bewohnenden sicherstellen. Darüber, dass wir auch gezielt auswählen, also dass wir sagen, wir möchten gerne die Tübinger Stadtgesellschaft im Kleinen abbilden, also nicht nur Gleichgesinnte, also völlig Gleichgesinnte oder Menschen in der gleichen sozialen oder auch kulturellen Situation, sondern wir wollen Gesellschaft und nicht Alternativprojekt sein. Und das werden wir versuchen und in allen möglichen Formen durchbuchstabieren. Unser Konzept ist, an die Stelle des Eigensinns sozusagen den Gemeinsinn zu setzen und den Eigensinn, der ja notwendig und auch gut sein kann, im Sinne des Gemeinsinns wirken zu lassen. Also dass viele eigensinnige Lösungen, also wo die Menschen ihre Kreativität einbringen können, wo Menschen auch sich selbstwirksam erleben können, aber immer in Bezug auf das Gemeinsame. Das ist so das Credo, unter dem wir diese Genossenschaft gegründet haben und wie wir sie jetzt aufbauen.
An welchem Punkt steht ihr da gerade?
Also die Genossenschaft hat jetzt 220 Mitglieder etwa, obwohl wir noch nicht massiv geworben haben. Wir konnten ja auch noch nicht werben, weil wir erst seit ein paar Monaten, seit 4 Monaten von der Stadt die Zusicherung haben, dass wenn wir bestimmte Nachweise erbringen über die Finanzierbarkeit und wenn wir mit der Stadt zusammen ein Konzept für das gesamte Quartier erstellen. Das Quartier hat ein Motto, nämlich ein Modellquartier zur gemeinsamen Bewirtschaftung von Ressourcen. Also das heißt, da geht es um Teilen, da geht es um gemeinsam Erstellen und gemeinsam Nutzen. Also wenn wir so ein Konzept mit der Stadt zusammen erarbeiten und die Finanzierbarkeit nachweisen, dann können wir dort bauen. Und wir haben auch recht konkret in einem Rahmenplan schon festgelegt, wie die Gebäude, also die Grund, also wie ein Rahmenplan diese Gebäude aufnehmen kann. Die Gebäude sind nicht gestaltet. Es gibt noch keinen Architekten, der da drüber gegangen ist, sondern erstmal nur städtebaulich festgelegt, wo die stehen und in welchem Verhältnis die zueinander stehen. Und auf dem Marienburger Areal werden auch andere Bauträger bauen, also zum Beispiel die GWG, aber auch wohl andere gemeinwohlorientierte Träger, soweit wir das gehört haben, und auch die üblichen Baugruppen. Und daraus soll eben ein Musterquartier entstehen, das so ein bisschen dieses Gemeinschaftliche, was ja alle diese neu entstandenen Quartiere ein Stück weit mitbespielen, aber dort soll es halt nochmal auf eine andere Art durchbuchstabiert werden. Auch darüber, dass eben die Genossenschaft als Ankernutzer mit einem hohen Anteil an Gemeinschaftlichkeit da eben auch ja, was ist, wo andere sich dran orientieren und angliedern können, was eine andere Voraussetzung ist, als wenn das Gemeinschaftliche sich unter vielen Nukleen herstellen muss.
Geht es ja bei dem Bauvorhaben jetzt nur ums Wohnen? Woran macht sich der Gemeinsinn fest und wie macht er sich bemerkbar?
Genau, also das Konzept Neustart, das wir nicht erfunden haben, ich hatte es vorher kurz gesagt, in der Schweiz gibt es einen Think Tank, da gibt es auch Bücher drüber. Was wir da bestechend fanden dran war, dass Neustartprojekte sich immer als Quartiersprojekte begreifen. Also das heißt, das ist nicht nur Wohnen, sondern da wird auch alltagsnahe Dienste, Infrastruktur, Raum für Gemeinsames, für Entwicklung, also für Kunst und Kultur, für Feste, für Feiern, also was ein soziales Leben anbelangt. Diese Räume werden mitgeplant, aber eben auch Nahversorgung und Dienstleistungen in allen möglichen Hinsicht, also Bildung, Gesundheit und so weiter und auch Pflege. Und alles und von dem allem haben wir versucht, Elemente umzusetzen oder Elemente in unsere Planung einzubeziehen, soweit sie eben gebraucht werden. Man muss ja auch immer gucken, was gibt es im Nahfeld schon. Also jetzt zum Beispiel im Marienburger Areal braucht es keine Lebensmittelversorgung im eigentlichen Sinn, weil da gibt es drumherum so viele Läden oder also Dinge des täglichen Bedarfs, ist überhaupt kein Problem. Wir wollen eine andere Lebensmittelversorgung zum Beispiel auch möglich machen, indem wir als Direktverbraucher mit solidarischer Landwirtschaft zusammenarbeiten. Wir wollen vor allem im Pflege- und Gesundheitsbereichen Akzent setzen. Es soll ein Stadtteil-Gesundheitszentrum entstehen, das gemeinsam mit einem Nachbarschaftszentrum, was eine Vielzahl an Beratungsangeboten vorhalten soll und was auch in der Südstadt schon besteht und das sich jetzt vergrößern könnte und eben in Zusammenarbeit mit dem Stadtteil-Gesundheitszentrum auch den Bereich Gesundheitsprävention, Gesundheitsberatung mit aufnehmen könnte. Wir wollen einen großen Saal bauen, der für alles, was das Leben angenehm und schön macht, Möglichkeiten bereithält. Und wir wollen.
Aber nicht den Tübinger Konzertsaal.
Nee, nicht den Tübinger Konzertsaal. Also viel kleiner, weil wir leider ja immer auch die Mittelrestriktionen haben, sodass wir das schon gut überlegen müssen, wie wir da bauen, in welcher Größe. Und das sind zum Beispiel Momente, die wir mit allen auf dem Quartier dann später Wohnenden oder genauer gesagt mit allen Bauträgern auf dem Quartier zusammen entwickeln und auch finanzieren wollen. Also da soll gemeinschaftlich was entstehen, was niemand allein gehört, sondern allen zusammen.
Für das Gebiet Marienburg Areal gibt es jetzt den Rahmenplan, der ist durch den Gemeinderat durch.
Genau, der Rahmenplan ist die Voraussetzung für den Bebauungsplan. Das ist sozusagen der Bebauungsplan Light. Und jetzt wird gerade der Bebauungsplan erstellt und der wird dann ausgelegt. Da können alle BürgerInnen Einsicht nehmen. Auch die umliegenden BürgerInnen können unter Umständen, was wir nicht hoffen, Einsprüche erheben. Und wenn diese Auslage beendet ist, dann hat der sozusagen Rechtskraft. Und dann könnte theoretisch gebaut werden.
Okay, was sind für euch jetzt noch so die Knackpunkte? Bisher hört sich das eigentlich alles ziemlich gut an.
Ja, genau, das hört sich eigentlich ziemlich gut an, hatten wir auch gedacht. Also wir sind ja gestartet zu Zeiten, wo die Bauzinsen bei circa 1% lagen und die Baukosten, also die ersten Berechnungen, die wir gemacht haben, da sind wir von Baukosten von 3.000 Euro pro Quadrat mit ausgegangen. Mittlerweile müssen wir von Baukosten von 6.000 Euro pro Quadratmeter ausgehen und die Zinsen haben sich auch also von 1% auf also Minimum 3,5 bis 4% erhöht. Das heißt, wir hatten eigentlich die Vorstellung, wenn wir das in einer bestimmten Größe machen und mit einem sozialen Grund mit einer sozialen Grundausrichtung, dann kann das eigentlich gar nicht schief gehen. Und mittlerweile ist es halt so, doch, das kann sehr gut schief gehen, weil zum einen die Banken mehr und mehr ja auch, jetzt sage ich es mal, wertneutral vorsichtig geworden sind. Also risikoscheu an vielen Punkten. Risikoscheu insofern, dass eben andere Marktteilnehmer, die sie jetzt nicht üblicherweise schon immer in ihrem Portfolio halten, eher misstrauisch beäugt werden. Und dass die Förderlandschaft nicht im selben Umfang wie die Kostensteigerungen halt mithält. Und das ist unsere Hauptkritik. Also das Land Baden-Württemberg ist da eigentlich unser Hauptansprechpartner. Das Land Baden-Württemberg als eines der reichsten Bundesländer hat sich überhaupt nicht mit Ruhm bekleckert, was die soziale Wohnraumförderung anbelangt. Da wird zwar immer vollmundig verkündet, wie viel man tut, aber wenn man es vergleicht mit anderen Bundesländern, ist es lächerlich wenig. Also da müssen richtig viel mehr Mittel eingeführt werden in den Topf. Weil derzeit ist es so, dass es gut sein kann, dass der Topf für Subventionen von sozialem Wohnungsbau, also sei es Kredit oder Zuschuss, möglicherweise im Mai leer ist und dann für den Rest des Jahres keine Anträge mehr gestellt werden können. Und das dann aber den Topf fürs nächste Jahr schon gleich wieder halb leert, bevor noch einer im nächsten Jahr zum Zuge gekommen ist. Und das zeigt einfach, dass diese Mittel viel zu gering sind und die Politik scheut sich immer noch, zur Kenntnis zu nehmen, dass es ihre Aufgabe ist, dieses Marktversagen ein Stück weit zu korrigieren, weil der Markt eben gar nicht in keiner Weise dazu geeignet ist, kostengünstigen Wohnraum herzustellen. Wenn man den Markt regieren lässt, dann entsteht da Luxuswohnraum, der teuer zu vermieten ist. Aber mit billigem Wohnraum lässt sich halt keine Rendite machen und entsprechend ist das den Vorbehalten, die wir gemeinwohlorientiert bauen wollen. Und dort nochmal im Detail Förderung so, dass es auskömmlich ist und so, dass die entsprechenden Mietpreise, die gewünscht sind, realisiert werden können. Das ist die Aufgabe der Landesregierung und die Kommunen können auch was tun, aber da können wir vielleicht auch gleich nochmal dazukommen.
Vorher fiel der Begriff vom Tafelsilber verschabeln. Soweit ich weiß, gehört der Grund und Boden im Marienburger Areal der Stadt. Die hat es aufgekauft, um es zu entwickeln und die Stadt könnte das ja nach einem vielfach erprobten Modell von der Erbpacht einen Neustart weitergeben. Ist Tübingen da bereit dazu, Neustart in der Weise zu unterstützen?
Also ich würde mal so sagen, die Stadt Tübingen ist prinzipiell nicht abgeneigt, das zu machen. Sie hat es ja auch schon gemacht. Also es ist kein prinzipielles Problem, aber im Moment gerade hat die Stadt Tübingen Haushaltsrestriktionen. Hören wir, also wir können das ja selber nicht prüfen. Ich denke schon, dass es stimmt, dass es die gibt. Halt die üblichen Problematiken, die Nachwirkungen von Corona, stotternde Wirtschaft, CureVac, irgendwie kein Cash-Cow, alles wahrscheinlich Momente da drin. Und die Stadt überlegt eben nun eher, das Grundstück zu verkaufen und den Cash in den Haushalt einfließen lassen zu können, als eigentlich einen viel höheren Betrag über die Jahre an Erbbau, also an Erbpacht einzunehmen. 99 Jahre sind es üblicherweise, es können auch 80 oder 75 sein. Da würde ein viel höherer Betrag in Stadtsäckel eingehen, logischerweise. Und es wäre halt die Möglichkeit für uns, die Belastung aus dem Grundstück auf mehrere Generationen zu verteilen und würde natürlich die Menschen, die jetzt das Projekt aufbauen und die Härten, die halt durch die momentane Situation vorhanden sind, tragen müssen, die nicht nochmal zusätzlich belasten. Das ist eine Diskussion, die führen wir mit der Stadtverwaltung, aber wir sind da doch ziemlich weit auseinander momentan. Und das ist auch wieder eindeutig Austeritätspolitik. Also die hat die Stadt nicht erfunden. Die Stadt wird da ja getrieben, also das Regierungspräsidium lauert und teilweise wird es auch, also ich bin nicht sicher, ob alle Ermessensspielräume und alle Spielräume ausgeschöpft werden, weil Sachzwang ja doch auch dazu einlädt, sich darauf auszuruhen und zu sagen, wir können nicht anders. Aber so ist die Situation und da werden wir drum streiten. Und unser Projekt, also wir haben das der Stadt und allen eigentlich, die mit uns darüber sprechen, immer gesagt, wir werden das Projekt nicht unter allen Umständen durchführen, wenn es kein Effekt hat dahingehend, dass da dauerhaft bezahlbarer Wohnraum auch für die Menschen, die jetzt Erstbezug machen, dass es für die auch bezahlbar ist. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann werden wir dieses Projekt irgendwann einstellen. Und wir werden hart verhandeln darüber, was die Bedingungen sein müssen, dass wir das überhaupt umsetzen können. Und klar, im Moment gerade ist es so, die meisten großen Bauträger sagen, wir bauen doch nicht im Moment. Das ist doch Quatsch. Die Voraussetzungen sind schlecht. Nur es deutet sich nicht irgendwas an, was die Voraussetzungen besser machen würde, außer dass vielleicht die Zinsen ein kleines bisschen fallen, aber die Baupreise steigen weiter und die Förderlandschaft wird nicht entsprechend mitentwickelt. Und da sind sowohl das Land, wo natürlich viel mehr Masse ist, und das Land reicht ja auch Bundesmittel für Wohnraumförderung weiter. Das heißt, da ist der kleinere Teil bisher vom Land gekommen. Wir fordern, dass dieses Land mindestens genauso viel wie der Bund in den Topf einlegt. Und da sind auch die Kommunen gefordert. Aber klar, uns wird man höchstwahrscheinlich sagen, dass die Kommune im Moment gerade dazu nicht in der Lage ist, weil einfach schlicht kein Geld vorhanden ist. Und das sind natürlich Momente, die ja möglicherweise jetzt mal nicht kurz eben verändert werden können, aber wo wir schon auch versuchen, Einfluss zu nehmen, indem wir eben auch politisch agieren und sowohl gegenüber dem Land Forderungen aufstellen, im Rahmen zum Beispiel von einem landesweiten Netzwerk gemeinwohlorientiertes Bauen und Wohnen, das wir mitgegründet haben, als auch gegenüber der Stadt, wo wir sagen, ihr müsst möglicherweise jetzt nicht uns als Genossenschaft fördern, aber ihr müsst die Bewohnenden eurer Stadt fördern, die sonst verdrängt werden. Und das ist eigentlich nicht mehr als recht und billig. Ich meine, die Stadt hat jetzt in den letzten 10 Jahren massiv Menschen angeworben für die KI-Industrie, die natürlich eher zahlungskräftig sind als beispielsweise Pflegende in den Unikliniken oder an den Kliniken oder auch städtische Bedienstete oder Menschen, die bei der Müllabfuhr arbeiten oder wo auch immer. Und haben die Menschen damit, weil ja nicht im selben Maß zugebaut werden konnte, ist ja klar, unter einen immensen Druck gesetzt. Und ich finde, dieses Geld, das da jetzt natürlich auch über Einkommenssteuer in den Stadtsäckel kommt, durch den Zuzug von Gutverdienenden, es muss wieder eingesetzt werden, um den Verdrängungsmechanismen entgegenzuwirken.
Das ist ja bekannt inzwischen, dass ein Großteil von den Beschäftigten im Uniklinikum aus der Gemeinde im Umkreis zur Arbeit pendeln muss, weil Wohnraum nicht erschwinglich ist in Tübingen. Genauso ist es ja eigentlich auch eine bekannte Tatsache, dass es an Wohnraum mangelt und dass da ein eklatantes Problem besteht.
Ja, also nur eine Zahl, also die Stadt ist ja da nicht... Sie versucht ja nicht ein anderes Bild zu zeichnen, als tatsächlich ist. Sie ist ja ehrlich an der Stelle. Die Stadt hat einen Anteil von 3% Sozialwohnungen, aber ca. 40-50% der Haushalte haben ein Anrecht auf einen Wohnberechtigungsschein. Da kann man schon sehen, wie das auseinanderklafft. Und klar, es ist eine grundsätzliche Fehlentwicklung, die korrigiert man nicht eben mal irgendwie anhand von so einem Beispiel. Aber wir werden auf keinen Fall so tun, als wären die Voraussetzungen oder die Grundbedingungen Gott gegeben, sondern wir werden darum ringen, dass da andere Voraussetzungen auch geschaffen werden. Und nur dann das Projekt auch wirklich weitertreiben, wenn wir das Gefühl haben, dass wir nicht nachher selber noch, also das muss man sich mal vorstellen, eigentlich ist es ja so, wenn Neubauprojekte jetzt also über einem verträglichen Mietpreis liegen, dann treiben diese Neubauprojekte ja die ortsübliche Vergleichsmiete, an denen sich wiederum alle orientieren, zu Unrecht natürlich, also weil Neuvermietungen sind ja immer teurer, aber dann können natürlich Bestandsvermieter auch nachziehen und sagen, ja, das ist die ortsübliche Vergleichsmiete, so viel darf ich verlangen, das ist okay. Und wir treiben sozusagen den Kreislauf selber an und das wollen wir auf keinen Fall.